Lasst uns mal alle in Gedanken nach New York City gehen. Denn dort sitzt heute unser Gast für diese Podcast-Folge. Er ist 29, Boxer und man könnte sagen, er ist ein Wiener. Aber eigentlich kann man ihn gar nicht in eine richtige Schublade stecken. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast Ruben Schöbitz.
Danke, wie geht's?
Sehr gut, wie geht's dir?
Gut, danke. Hab schon lange nicht mehr mit einem Österreicher geredet, der nicht mein Vater ist.
Und sicher nicht mit einem Kärntner. Tut mir leid für den Dialekt. Du, aber erzähl einmal unseren Zuhörern, wo du genau jetzt da sitzt.
Ich bin in meiner Wohnung in New York.
Wo ist es genau? In welchem Stadtteil in New York?
Ich bin im West Village. Das ist quasi Südwesten, also Südwest von Manhattan. Direkt Norden von Wall Street. Halt wo die ganzen Banken sind. Das ist so ein schöner. Es ist super schön hier. Wir sind nicht wirklich in der Stadt, wo wie man sie kennt, aber ich bin beim Wasser und es ist eher so europäisch. Da hast du so kleine Straßen, nicht so viel Wirbel. Ist meine Lieblingsgegend hier in New York.
Wie lange brauchst du zum Times Square?
Zum Times Square brauche ich ungefähr, wenn ich gehe, würden es 30 Minuten sein. Wenn ich die U-Bahn nehme, werden es wahrscheinlich mit zur U-Bahn gehen und alles vielleicht 15 Minuten.
Das geht?
15 Minuten zu Times Square, 15 Minuten zum World Trade Center. Ist schon arg. Ich meine, es ist schon... Warst du schon mal in New York?
Nein, ich war noch nie.
Es ist schon arg, weil du schaust rechts und du erkennst was, du schaust links, du erkennst was. Und die Leute spazieren, ich meine, New Yorker, ich spazieren einfach auf der Straße und für denen ist es noch egal. Und ich denke mir, boah, ich habe das im Film gesehen. Also New York ist schon cool.
Lebst du sozusagen den amerikanischen Traum?
Ja, meine Variante davon, auf jeden Fall. Im Moment noch.
Ich habe ja am Anfang schon gesagt, man kann die nicht wirklich in der Schublade stecken. Also, wo kehrst du hin? Wo siehst du die?
Ich weiß nicht, das ist eine gute Frage. Ich bin in Spanien geboren worden, aber das war auch einfach nur Zufall. Meine Eltern waren dort, gibt es im Mai jedes Jahr in Sevilla, gibt es eine große Veranstaltung. Meine Eltern waren Fotografen. Mein Vater musste fotografieren dort und dann bin ich einfach geboren worden. Wir waren in Wien die ersten paar Jahre, bis ich zwei war, und dann sind wir nach Panama gezogen.
Wieso Panama?
Also meine Eltern wollten einfach weg von der Kälte und dann haben sie ursprünglich Costa Rica gedacht und dann war Costa Rica aber zu teuer und dann sind sie einfach über die Grenze runter, also meine Mutter runter über die Grenze und haben sie ein Grundstück irgendwo auf einer kleinen Insel gekauft und ja, und das war der Anfang davon.
Also dein Vater ist eigentlich aus Panama, oder was?
Nein, mein Vater ist Österreicher, meine Mutter ist Engländerin.
Wow.
Aber ich meine, ja, die waren Fotografen, die haben die Welt gereist, als sie jung waren, haben sich, ich glaube, Pakistan oder sowas kennengelernt. Und zufälligerweise hat mein Onkel damals in Österreich schon gearbeitet fürs Fernseher. Der arbeitet jetzt fürs ORF. Und dann sind meine Eltern nach Wien gezogen und dann... Und von Wien ging es dann nach Panama, ja, weil sie einfach beide weg wollten aus Österreich. Meine Mutter ist geblieben und mein Vater ist schon seit 8 Jahren oder sowas wieder in Österreich. Der war in Peru. Die haben sich getrennt Ende 90er, also ich glaube 5, 6 Jahre alt, als sie sich getrennt haben. Und dann ist mein Vater nach Peru gezogen und ich bin einfach hin und zurück quasi zwischen Vater, Mutter, Großmutter in Deutschland.
Wow.
Hin und zurück. Ich war nicht gut in der Schule. Keine von meinen Eltern wollten mit mir über Schule streiten. Und dann habe ich angefangen Fußball zu spielen, wollte Profi werden und habe gespielt. Und während ich dort gespielt habe, war ich kurz bei der Admira. Dann war ich ein, zwei Mal habe ich Boxen trainiert. Boxen war immer vor Fußball. Boxen war immer meine erste Sportart. Als wir klein waren, als wir zuerst nach Panama kamen, meine Eltern getrennt waren. Wir hatten. Warst du schon mal in irgendwo in der Karibik?
Ich war nur in Asien, aber ich war noch nie irgendwo anders.
Asien, ja, die haben diese kleinen Hütten, gell? Die haben keine Wände, Bananenblätter, Dächer und im Dachboden wird geschlafen quasi. Das ist ziemlich normal in Asien, auch in Südostasien und in der Karibik. Und wir haben halt das Grundstück, das sie gekauft hatten, war im Dschungel. Da gab es keinen Strom, kein Wasser, kein nix.
Also einfach Panama im Dschungel ein
Ja,
Grundstück.
ja. Das war 1995, ich war 3 Jahre alt. Das Grundstück, haben ein Grundstück gekauft mit ein paar anderen europäischen, also Pärchen. Und dann hat meine Mutter sich ein Stück ausgesucht, hat sich eine kleine Hütte drauf gebaut und sie hat quasi, also sie hat so Hängematten vermietet, also als Hotel quasi, so als Hostel hat sie das ausgemietet, für $1 die Nacht oder sowas. Und wir haben oben geschlafen und wir haben keinen Strom gehabt. Und dadurch, dass wir keinen Strom hatten, konnten wir natürlich keinen Fernseher schauen. Wir hatten nur so einen kleinen Fernseher. Da, zu dem Zeitpunkt war meine Mutter schon mit meinem Stiefvater zusammen. Das war vielleicht 1996, 97. Und wir durften ein Fernsehprogramm am Tag anschauen. Und für eine halbe Stunde. Und dann konnten wir Boxen schauen, weil mein Stiefvater, also mein Stiefvater ist aus Panama und hat immer Boxen geliebt. Und wir hatten dann den kleinen Fernseher zur Autobatterie angesteckt, damit wir den Strom haben, um Boxen zu schauen. Das heißt, Boxen war wirklich das erste, also echte Fernseherlebnis, von dem ich mich erinnern kann. Und dann, als ich 18, 19 war, habe ich probiert, gesehen, wie es geht. Und dann bin ich eben zurück nach Österreich gezogen. Von Peru, da war ich, glaube ich, 21, bin ins Bundesheer gegangen, weil ich Sportwissenschaften studieren wollte und ich wollte dann eine Karriere beim Heer machen, damit ich das Studium bezahlt bekomme. Und dann habe ich mir aber den Fuß gebrochen beim Fußballspielen und dann haben sie mich vom Bundesheer quasi entlassen. Also,
Warst du da schon Heeressportler oder hast du noch die Grundausbildung?
nein, nein, ich war nie Heeressportler. Ich bin ins Bundesheer als ganz normal, also wie jeder andere. Ich habe mich angemeldet in Wien, mein Einberufungsbefehl bekommen, bin hingegangen. Ich habe in 2018 war ich kurz in Österreich, da hatte ich die ganzen Prüfungen, die physischen, alles, wo sie schauen, ob du tauglich oder untauglich bist. Dann bin ich einberufen worden, habe ein paar, glaube ich, Ausbildung gemacht. Dann habe ich beim Kicken habe ich mir den Fuß gebrochen. Dann wurde ich entlassen quasi. Und dann saß ich einfach mit meinem Gips vorm Fernseher und dachte mir, okay, was mache ich aus meinem Leben? Und ich dachte mir, ich mein, Fußball ist jetzt aus. Zu dem Zeitpunkt war es einfach, es war schon aus mit dem. Und dann dachte ich mir, dann habe ich gerade einen Arthur Abraham. Also Arthur Abraham hat an dem Moment geboxt, als ich den Kampf, also als ich das durch meinen Kopf ging. Dann dachte ich mir, scheiß drauf, ich werde Boxer. Ich habe schon immer Boxen geliebt. Ich gehe hin, dann habe ich einen Jab Club angerufen, Gary. Ich habe einfach Studios gesucht und der Jab Club war das einzige Studio, wo du quasi zwischen 6 in der Früh und 24 Uhr durchgehend trainieren durftest. Da gab es natürlich, die haben natürlich die Klassen, alles, aber es war das einzige Studio, wo du ohne Klassen immer noch hingehen durftest und trainieren konntest. Und für die Arbeit ging es das aus für mich und dann habe ich angerufen, habe ich meinen Gips mit dem Messer, sobald es nicht mehr weh tat, habe ich einen Gips aufgemacht selber und bin Jab gegangen und bin zum Geier gegangen und habe gesagt, ich will Profiboxer werden. Hat er mich gefragt, ob ich je trainiert habe und ich habe gesagt, ja, ich habe so 6 Monate lang trainiert früher, weil ich hatte zweimal, dreimal vielleicht trainiert und dann habe ich so eine normale Einheit gemacht mit allen anderen und so eine Fitnessbox-Einheit. Dann hat er gesagt, ich soll zur Wettkampfeinheit gehen. Und ich so, okay, super. Habe ich angefangen mit der Wettkampfeinheit beim Jab Club. Das war im September, Oktober 2013 und dann Februar 2014 hatte ich meinen ersten Amateurkampf. Und das war's. Das war's. Dann habe ich geboxt.
Wie geht es dann, dass du so schnell die Technik drauf hast? Manche, die lernen da 5 Jahre und haben es noch immer nicht wirklich verstanden.
Ich war einfach komplett, ich war schon immer sehr technisch. Ich habe immer einfach, wenn ich was sehe, kann ich es nachmachen.
Okay.
Weißt du, wenn ich sehe, wie du dich bewegst, kann ich mich auch so bewegen. Ich weiß nicht warum, was der Grund ist, aber ich kann es, mein Körper kann es machen. Das war schon immer so. Meine Mutter hat mir gesagt, ich habe es von ihr, weil sie das hat. Aber ich war auch zwei, dreimal am Tag dort. Ich meine, ich habe nach der ersten Einheit gesagt, okay, ich will Profiboxer werden. Und der Gerhard hat gesagt, ja, du musst das. Und ich sage, du sag mir einfach, was ich machen muss. Ich mach's. Ich will einfach nur boxen. Egal, was es ist. Dann hat er mir an der Stelle, hat gesagt, okay, du kommst zu dieser und dieser und dieser Einheit und dann geh zweimal, dreimal die Woche, also einmal die Woche locker laufen, dann 800 Meter oder vier, was weiß ich, kann mich nicht genau erinnern. Und er hat gesagt, okay, bin ich nach Hause gegangen und habe angefangen. Und dann war ich jeden Tag dort, einmal, habe Doppeleinheiten gemacht, dann war laufen, habe einfach jeden Tag Boxen geschaut, trainiert und alles und dann auf einmal. Und ich habe, dann auf einmal komme ich ins Gym und fange an zu, weil ich bind mir die Schuhe und schaue und leben, da gab es so eine Pinnwand, wo es natürlich die ganzen Veranstaltungen alles, und dann sehe ich, unser 8. Februar, Ruben Schöbitz, wow, niemand hat mir gesagt, dass ich boxe, und ich schaue, ich boxe. Ich habe damals mit einem Engländer trainiert. Und ich habe gesagt, schau, Gary sagt, ich boxe. Und so, ja, das war's. Und dann hab ich geboxt.
Wahnsinn.
Dann habe ich angefangen. Und so ging es. Dann habe ich dann 2015 Staatsmeisterschaften. Davor kam ich, also ich war in Miami 2015 im Juli. 6 Wochen, weil ich einfach, ich wollte sehen, wie gut sie in Amerika sind. Ich wollte mich vergleichen mit dem Talent in Amerika. Und dann war ich in Amerika und dann, also in Miami, und dann habe ich 6 Wochen dort gemacht und war super und kam ich zurück. Und als ich in Miami war, da war ich schon im Bounce. Und dann hat mir der Daniel geschrieben, oder hat der Daniel geschrieben, wer alles der Staatsmeisterschaften boxen wird. Und dann war ich in der Liste und war ich Staatsmeister und komme nach Amerika und war Profi. Und dann, das war's.
So schnell geht's. Du, jetzt sind wir da durch deine ganze Lebensgeschichte voll schnell durchgelaufen.
Ich meine, mit Boys, so kurze, so schnell Zusammenfassung, wie es zum Boxen kam.
Ich habe aber noch ein paar genauere Fragen zu verschiedenen Orten, wo du gelebt hast. Zum Beispiel habe ich mal irgendwo gelesen, du warst in einer Dschungelschule, oder?
Also eine Dschungelschule, ich weiß, es war halt, wir waren ja im Dschungel. Ja, es gab nichts. Das heißt, ungefähr, wir waren 10 Kilometer vom Dorf. Es ist eine kleine Insel in Panama. Und also ich glaube, es ist so am südlichen Teil von der Insel, ist ein kleines Dorf. Und der Rest von der Insel war damals alles Dschungel. Und damals gab es noch keine, wir waren noch keine Europäer, da waren noch keine Amerikaner. Es waren quasi alles Panamesen und 4 europäische Pärchen. Und wir waren eins von den 4 Pärchen. Und ich bin und 2 Kilometer, also weit weg von uns, so 4 Kilometer, also 8 Kilometer vom Dorf, 2 von uns, war die nächste Schule. Also das war die Schule, die am nächsten zu mir lag. Und das war einfach eine Schule, wo die ganzen, also Indianer gingen quasi. So einfach die Natives von der Insel in Panama. Ich meine, Lateinamerika hat noch viel Indigenous, also die haben noch viel, es gibt noch viele Indianer, Tribes in Lateinamerika, die noch wirklich so leben, wie sie damals gelebt haben. Aber die müssen natürlich auch zur Schule gehen und Spanisch lernen, und weil die haben ihren eigenen Dialekt, die haben ihre eigenen, ich meine, aber die können jetzt nicht arbeiten, wenn sie nicht zur Schule gehen. Das heißt, es muss eine Schule geben, und das war halt Dschungelschule. Es war so eine kleine Hütte, die war wahrscheinlich so groß wie mein Wohnzimmer jetzt. Und wie nennt man das? Die Blackboard, also die Tafel. Die Tafel war so breit quasi wie der ganze Raum. Ich mir stelle vor, eine ganz normale Schultafel, also eine große Schultafel, wenn sie offen ist. Ja, so breit war der Raum. Und der Raum war dann in sechs aufgeteilt, also in 6 Linien wurde aufgeteilt, Und jede Linie war eine Klasse. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse. Und die gleiche Lehrerin, und die Tafel wurde in sechs auch geteilt, und die gleiche Lehrerin hat erste bis sechste Klasse auf einmal beigebracht.
Das ist so interessant, dass du das erzählst, weil wie meine Mama am Bergdorf unterrichtet hat, die hat vier Klassen zur selben Zeit unterrichtet. Also ich kenne das ein bisschen.
Genau. Und du hast dann die Matheaufgaben für erste Klasse, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, und alle sitzen da im gleichen Zimmer. Und das ist, wo ich die erste Klasse, also meine erste Klasse.
Ich kann mir das so schwer vorstellen, wie man dort aufwächst. Ich meine, bist du dort barfuß herumgelaufen jeden Tag, oder ich meine, es hat keinen Supermarkt in der Nähe gegeben. Wie lebt sich das?
Wir hatten alles, ich meine, wir hatten ein Auto, und wenn es wirklich Supermarkt brauchten, dann gingen wir einfach ins Dorf. Ansonsten Obst hatten wir quasi. Ich meine, das Ding ist, in der Karibik wirfst du einfach Samen in den Boden, und drei Monate später hast du Bäume. Das heißt, wir hatten Zitronen, und die Zitronen hat meine Mutter dann verwendet, hat sie gesammelt und hat sie verkauft, und dann haben wir so irgendwie, so quasi fast wirklich komplett off the grid hatten wir damals gelebt. Und meine Mutter hat mich dann zum ersten Mal nach Lima geschickt, weil sie eben nicht wollte, dass ich in so einer Schule, also da zur Schule gehe, weil ich meine, es klingt super und die Lehrerin ist ein Spektakel, dass sie sechs Klassen auf einmal beibringen kann, aber es ist halt die Qualität von der Ausbildung ist natürlich nicht die gleiche, die in einer Großstadt. Und dann bin ich zum ersten Mal nach Lima in 99 mit meinem Vater und meiner Stiefmutter und damals seine Freundin. Und dann war ich ein Jahr in Lima und dann wieder zurück nach Panama, zur Stadt.
Hat es dir nicht gefallen in Lima?
Nein, ich hatte Probleme mit meiner Stiefmutter, also mit der Freundin von meinem Vater, und die Mama vermisst. Ich war 6 Jahre alt oder sowas.
Genau, und dann bist du ja in Panama gewesen, und du, wie ist denn das, wenn du dann dort wieder weg musst, und du hast bestimmt auch Freunde gehabt, die wieder zu verlassen ist sicher auch nicht einfach gewesen.
In Wirklichkeit habe ich, in der Schule waren die ganzen, die Kinder, mit denen ich in der Schule war, die hatte ich ja in Wirklichkeit nur in der Schule. Weil die haben ja alle, das muss man sich vorstellen, ist eine ganz andere Welt. Die Kinder arbeiten, da ist niemand, sitzt einfach vorm Fernseher und kratzt sich den Bauch. Da ist jeder einfach, du gehst zwar zur Schule, aber du musst immer noch irgendeine Funktion in der Familie haben. Du musst irgendwas machen, gell? Das heißt, ich kam dann nach Hause und dann, ich hatte einen Freund von mir, mit dem ich noch immer befreundet bin, er ist Holländer. Wir kennen uns, seit wir 2, 3 Jahre alt sind. Also das war eine von den anderen 4 Pärchen. Also es waren quasi ein italienisches Pärchen, die hatten ein Kind, einen Buben, der ein Jahr jünger ist als ich. Es waren 2 holländische Pärchen, von denen ein Paar eben den anderen Freund von mir hatte. Und es waren dann und wir. Und wir waren natürlich die einzigen Weißen auf der Insel. Und natürlich, es macht es einfacher, wenn du hast 2 Leute, die so ausschauen wie du. Und es ist einfach einfacher, dich mit so Leuten in Kontakt zu kommen. Wir waren befreundet, sind rauf und runter und haben mit den ganzen anderen Kindern gespielt, aber wirklich so Freundschaftskreis waren es nur wir 3. Und ich meine, der Holländer, Alex Geisten, wir sind immer noch befreundet. Wenn ich nach Panama gehe, besuche ich ihn, und seine Mutter ist nicht fast wie meine Mutter, aber sie kennt mich, seit ich 2 bin. Es ist wie Familie. Und genauso mit den Italienern auch. Mit denen bin ich immer noch in Kontakt, und wir haben uns öfter immer wieder im Leben, sieht man sich, haben 2010 in Holland gesehen, 2015 in Panama, immer irgendwo anders, und man sieht sich. Und ansonsten, wenn man auch gewohnt ist, so viel hin und her zu reisen, sind es auch sehr, ich habe wirklich in meinem Leben wahrscheinlich sehr wenige Beziehungen, die wirklich, wichtige Beziehungen in meinem Leben habe ich wenig. Es gibt wenige Leute, die wenn ich jetzt eine Hochzeit hätte, ich bin verheiratet, wenn ich eine Hochzeit machen würde, wären es auf meiner Seite wahrscheinlich meine Familie und 5 Leute sein. Das wäre meine Liste. 15 Menschen, und das war's. Und das war schon immer so für mich. Und das war, Ich meine, es hat seine Vor- und seine Nachteile, aber ja, ich meine, das war nie ein Grund jetzt. Freunde und Beziehungen waren nie für mich ein Grund, nicht irgendwas Neues zu machen, nicht irgendwo anders zu gehen, weil man macht einfach neue Freunde.
Es ist cool, dass du das sagst, weil viele Menschen, die möchten ja gar nicht irgendwo anders hinziehen, einfach weil sie das Umfeld dann nicht mehr haben, das sie eigentlich gewohnt sind.
Ja, das ist, ich meine, und das ist komplett verständlich. Ich meine, meine Frau ist das komplette Gegenteil. Meine Frau hat den gleichen Freundeskreis. Sie ist aus Kambodscha, meine Frau ist aus Kambodscha. Ihre Mutter ist ausgewandert vom Kommunismus, damals in den 70er. In den 70er Jahren, und die sind einfach hergezogen, und meine Frau, dann haben sie sich in Connecticut, haben sich quasi da haben sie einfach die Basis aufgelegt danach, und meine Frau, die haben den gleichen Freundesgeist. Ich meine, 30 Jahre lang oder 20 Jahre lang, die haben die Leute, die kennen alle die gleichen Leute. Ihre Schwester ist mit einem Typen verheiratet, den sie kennt, seit sie 14 ist, meine Frau kennt ihn, seit meine Frau 10 ist oder sowas. Und für so Leute sicher, es ist schwer irgendwie. Ich meine, man kann sich das Leben so nicht vorstellen, wenn man auf einmal, okay, man hat das ganze System, das ganze Familiensystem, Freundschaftssystem, ist alles in einer Ortschaft. Darauf rauszugehen ist schon schwer. Für mich ist es, ich meine, ich habe meine Mutter, ich fahre in 2 Wochen nach Panama, ich habe meine Mutter schon seit 3 Jahren nicht gesehen. Ich habe meinen Vater seit 2016 nicht gesehen.
Wow.
Das ist für mich, wenn man drüber nachdenkt, ist es zart, aber ich meine, ist es halt so.
Kannst du dann eigentlich auch besser mit dem Thema Verlust und vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema Tod umgehen? Weil wenn man sich ständig irgendwie von Menschen verabschieden muss, dann, ich weiß nicht, wird man das gewohnt? Oder fällt einem das irgendwann vielleicht ein bisschen leichter?
Es ist, ja, man geht, ich meine, es ist schwierig, weil in Wirklichkeit, du hast ja. Wie du sagst, du verabschiedest dich immer von Menschen. Es ist auch schwer quasi. Was man merkt, ist, man hat nicht die emotionale Bindung. Also,
Will man doch auch gar nicht haben, oder? Weil es so schwer ist, wieder wegzugehen und du weißt, das macht dann fertig, oder?
ja, genau. Also man hat, es ist meine Oma zum Beispiel, meine Oma ist jetzt krank in Deutschland. Und wenn ich drüber nachdenke, wenn man drüber nachdenkt, dann ist sicher, ist es schade. Und ich meine, ja, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt überhaupt wiedersehen werde, aber ich meine, es kommt nicht so oft immer. Ich denke nicht oft drüber nach. Das ist, ich meine, ich denke oft drüber nach, meine Mama ist jetzt, ich bin jetzt älter als meine Mama war, als ich auf die Welt kam. Und ich denke mir so, scheiße, meine Mama ist jetzt fast so alt wie meine Oma, als ich sie kennengelernt habe. Und dann denkt man, boah, die Zeit ist so schnell vergangen, ich will nicht, dass die nächsten 30 Jahre jetzt so schnell vergehen oder 20 Jahre jetzt so schnell vergehen, sondern dann ist meine Mutter Mitte 70 auf einmal. Das geht mir so mehr in den Kopf.
Ich habe ziemlich viele Cousins und Cousinen und jedes Mal, wenn die nach Hause kommen, die sind wieder einen Kopf größer, haben sich wieder verändert. Es geht so schnell.
Ja, das war bei mir so mit meinen Schwestern so. Ich habe meine kleinste Schwester ist jetzt 23. Die hat jetzt einen guten Job, und die kann jetzt mehr reisen. Aber ich kann mich erinnern, ich habe sie vielleicht, ich habe 2006, ich habe 2004 in Panama gelebt, da war sie 7. Dann bin ich weggezogen, dann war ich 2006 wieder dort, da war sie 9 auf einmal. Das ist ein großer Unterschied zwischen 7 und 9. Dann war ich weg, hab ich sie nicht mehr gesehen bis 2008. Da war sie einfach mal 11, 12, 12, da wurde sie, glaube ich, 12. Dann habe ich sie nicht wieder gesehen bis 2015, wo sie schon 16, 17 war. Dann habe ich sie nicht wieder gesehen bis sie 19 war oder so. Ich meine, ja, du siehst die Leute, das ist meine Schwester, und wir sind wirklich, ich meine, von meiner Mutterseite ist es schon eine sehr enge Familie. Weißt du, meine Schwestern und meine Mutter und mein Stiefvater, wir reden viel zusammen, und auch sie verbringen sehr viel Zeit zusammen. Deswegen ist es komisch, das ist ein Mensch, mit dem du immer redest, ein Mensch, mit dem du immer in Kontakt bist, und dann siehst du diesen Menschen, und dann auf einmal sieht er komplett anders aus. Ich bin in 2009 oder 2011, kurz bevor ich nach Österreich zog, bin ich nach Deutschland gezogen, weil meine Mutter damals dort gewohnt hat. Sie hat eine Zeit lang in Deutschland gelebt, damit meine Schwester ins Gymnasium gehen kann, eine bessere Schule als in Panama. Und damals hatte ich sie 3 Jahre lang oder sowas nicht gesehen. Und dann, als ich aus dem Flieger kam, ich ging einfach und meine Mutter sagte, Ruben, sie hat mich wirklich, das Ruben? Ich meine, und ich so, ah ja, komplett anders ausgeschaut. Es ist, ja.
Wenn ich drüber nachdenke, wenn ich ein halbes Jahr nicht in Kärnten bin und meine Familie nicht so sehe, dann bekomme ich schon ein bisschen Heimweh. Und dann denke ich an meine Mama, meine Großeltern, die Alben. Dann höre ich Radio Kärnten, weil ich wieder ein bisschen das Gefühl von daheim haben möchte. Aber wie geht's dir denn da? Ich weiß nicht. Hast du ein bisschen so das Gefühl Heimweh oder ist für dich Heimweh jetzt nicht wirklich ein Ort?
Ich habe kein Heimweh. Also ich habe keinen emotionalen, also ich habe jetzt ein Ort an sich selber zieht mich nicht. Ich könnte überall leben. Mir geht es mehr um die Leute. Mir geht es mehr darum, einfach jetzt in meinem Leben, eben wie du sagst, denke ich auch mehr darüber nach, wie kann ich meine Familie irgendwie herbringen, wie kann ich meine Mutter herbringen, wie kann ich schauen, dass man näher an die Familie ist, damit man sie öfter sehen kann, weil es ist, ich meine, am Ende, man denkt nicht oft drüber nach, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es schon irgendwie zart, wenn man sich überlegt, okay, ich meine, es wäre schon schön, wenn man die Familie einfach 4-5 Mal im Jahr sehen könnte, anstatt einmal jede 2-3 Jahre. Ich meine, jetzt war es auch komisch wegen Covid, aber ansonsten, ich meine, es ist generell, es gibt immer was zu tun. Es ist auch teuer. Ich meine, es ist schwer, wenn man halbwegs über die Welt fliegen muss, um jemanden zu sehen. Wenn ich jetzt nach Wien will, ich kann jetzt nicht ein Wochenende nach Wien fliegen. Ich müsste 2-3 Wochen nach Wien, vielleicht 2 Wochen nach Wien fliegen.
Ja, sonst zahlt es nicht aus. Du, aber welcher Ort von all die Orte, wo du gelebt hast, hat dir denn am meisten geprägt?
Jeder Ort, in dem ich war, hat mir was anderes beigebracht. Und hat mir quasi, hat mich näher daran gebracht, zu wissen, wo ich endgültig sein will und wie ich mein Leben endgültig leben will. Zum Beispiel, jetzt, ich meine, ich liebe es, hier zu leben. New York ist die beste Stadt, in der ich je gelebt habe. Ich werde aber nicht so lange hierbleiben, weil es einfach zu verrückt ist. Es ist zu viel los hier. Aber in Wien, zumindest als ich nach Wien kam und als ich angefangen habe zu boxen, wo ich mir gedacht habe, okay, Wien ist leibend und alles, aber was mir einfach an Wien, was mir an Europa generell nicht wirklich taugt, ist das System und die Leute. In Amerika ist ja das, ist ja der amerikanische Traum. Hier geht es darum, weißt du, Amerika ist dafür gebaut, herzukommen und das beste Leben, das möglich ist für dich, zu erschaffen. Das kannst du hier machen, egal womit. Einfach nur herkommen und hackeln. Das ist, wenn du herkommst und du hast einfach eine Vision, du hast einfach einen Traum oder ein Ziel und du arbeitest dich dorthin und dann kannst du schaffen, was du willst. Und die Leute, das ist im Blut hier. Heutzutage vielleicht jetzt gerade nicht mehr so viel, weil du hast ja eben wenn du in die Politik gehst, gibt es die Hälfte von den Leuten wollen, dass Amerika sich in Europa verwandelt und die andere Hälfte, die lieben den amerikanischen Traum. Und ich bin einer von den Menschen. Ich liebe es hier zu leben und ich liebe die Möglichkeit, einfach alles zu machen, was ich will. Und einfach wenn ich jetzt Millionär sein will, muss ich einfach nur arbeiten, dann werde ich Millionär. Egal womit. Einfach hart arbeiten und Geld sparen, ich werde Millionär. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Genauso mit Boxen, weißt du? Und das wird von den Leuten, wenn du jemanden, ich meine, stell dir das mal so vor, ich war Staatsmeister. Wenn du in Österreich jemandem sagst, dass du Staatsmeister bist, egal worin, so, ah, schön, cool, ja. Hier, wenn du in Amerika jemandem sagst, dass du Staatsmeister warst, Egal worin, kann es im Wald spucken sein, ist egal. Die Leute sind, wow, das ist unglaublich. Ich meine, wirklich, das ist, oh, dies, ich meine, das ist, wenn du in Österreich den Leuten sagst, ja, du willst Profiboxer werden, alle haben damals zu mir gesagt, ja, es ist, weißt du, Geld und es ist Korruption und du kannst es nicht schaffen. Der Gary hat damals gesagt, eines von jeden 100 Boxer hat das Talent, um Weltspitze zu sein. Und eines von jeden 100 von denen, die das Talent haben, die haben die Disziplin und können es machen und haben die Eier und was weiß ich. Das heißt, quasi du sagst, eins von jeden 10.000 Leuten, die quasi anfangen zu boxen, haben überhaupt die Chance, vielleicht, ich meine, der Gedanke, und es war nicht nur er, es ist im Generellen, jeder versucht dir zu sagen, warum du nicht was machen kannst. Verstehst? Jeder, weil das ist, das System ist so gebaut. Das System ist dafür gebaut, dass du eine Ausbildung bekommst und dass du dann arbeitest und du hast 5 Wochen bezahlten Urlaub im Jahr und du kannst dir irgendwann, wenn du heiratest, hast du vielleicht mal, verdient man zu zweit 3.000 Euro, kannst dir eine schöne Wohnung leisten vielleicht hoffentlich, 1, 2 Kinder haben, einmal im Jahr nach Spanien, nach Kroatien fliegen. Wenn du schöne Sachen machst, kannst du einmal im Jahr vielleicht eine Louis-Tasche kaufen mit einem Extra-Lohn und das war's. Und das ist das Leben. Und es ist einfach, es ist leiwand für die Menschen, die 40 Stunden in der Woche leben wollen, Sommer, und die 5 Wochen im Sommer oder 2 im Sommer und 3 im Winter Pause machen wollen. Wenn das dein Leben, wenn du drauf stehst und, weißt du, dann super, dann ist Europa für dich. Ich mochte das nicht, weil ich denke immer, ich habe immer neue Sachen, die ich machen will. Ich bin einfach so kompetitiv, ich bin so, wenn ich was anfange, will ich einfach wirklich gut darin sein. Es hätte Boxen sein können, wenn es nicht Boxen gewesen wäre, könnte es Jiu-Jitsu, MMA, alles. Ich will einfach nur, wenn ich was anfange, will ich einfach nur so gut wie möglich sein, einfach der Beste sein drin. Und wenn man aber das, wenn jeder andere dir sagt, warum du das nicht schaffen kannst, irgendwann wird das langweilig. Und irgendwann ist das irgendwie zart. Und dann, weil niemand anderer, glaube ich, das gleiche Ziel hat als du. Ich meine, und ich bin froh, dass jetzt in Österreich ändert sich das ein bisschen. Die Jungs, ich meine, Edin, Uma, alle, der Kader, das ist, glaube ich, die erste wirklich gute Generation, die Österreich als Generation hat im Boxen. Und ich hoffe, dass die das Gleiche machen als ich. Ich habe jetzt, wenn ich zurückschaue, ich glaube, ich habe die Entscheidung zu früh gemacht. Ich bin zu früh nach Amerika.
Wie alt warst du, als du nach Amerika gekommen bist?
Ich bin einfach zu früh. Ich hatte nicht genug Erfahrung, um nach Amerika zu kommen und es wirklich zu schaffen. Ja, aber wie gesagt, Europa hat das. Und dann kam ich nach Miami und Miami hatte was anderes. Miami hatte zum Beispiel, ich meine, da war alles groß und überall Geld und überall einfach Leuten, Stars. Und bist du mit Leuten in Kontakt gekommen, die einfach riesengroß waren. Und dann kannst du mit denen reden und was sie machen und wie sie denken. Und dann auf einmal ist es eine ganz andere. Aber dann gibt Miami was. Miami war dann mir zu oberflächlich und dann bin ich einfach, ich bin in Wirklichkeit nach Chicago gekommen aus reinem Zufall, weil, also mein Manager und Trainer in Miami, der da mit mir einen Vertrag unterschrieben hat, als ich zuerst nach in den Staaten kam, er hat, das war ein Idiot am Ende des Tages, der hat alles gemacht, außer mich zu managen. Aber er war gut befreundet mit einem Russen, der in Chicago lebte und der ein Boxgym aufmachen wollte. Und dann, ich meine, als ich in Miami war, bin ich Uber gefahren. Ich habe mit meiner Schwester, die hat mich damals besucht, wir haben Meal Prepping gemacht für die Leute im Gym. Wir haben gekocht für die Leute. Und ich bin Uber gefahren und ich habe 2-mal am Tag trainiert. Ich habe 19 Stunden Tage gehabt, 18 Stunden Tage. Und ich war okay damit. Am Anfang war es leiwand. Ich meine, es war frustrierend, weil die anderen Leute das nicht machen mussten, weil sie eben Geld bekamen von ihrem Manager und sie mussten nur trainieren. Aber ich war damit okay. Und dann hat er quasi mir gesagt, ja, gehen wir nach Chicago, Miami, im Sommer ist tot, der macht dieses Gym auf und wir werden Geld machen, bis es nicht mehr geht und trainieren, dann musst du nicht mehr scheiß Uber machen und kochen, du kannst. Und ich so, wow, wirklich? Und so, ja, $100 die Stunde, was weiß ich, es gibt eine Warteliste fürs Gym. Und ich so, ja, geh mal. Ich meine, was machen wir noch hier? Und dann gingen wir und dann war es einfach überhaupt nicht so. Ich meine, wir haben bei dem Russen im Haus gelebt. Ich meine, die kamen von Geld und die hatten, ich meine, wohlhabend, großes Haus, bei dem im Keller gelebt. Und dann irgendwie, dann war es Zeit wieder, dann mein Trainer damals, dem hat es irgendwie am Ende nicht getaugt und er ist dann zurück nach Miami und hat mir gesagt, ich soll bleiben und noch ein bisschen Geld machen, bis wieder also mehr los ist in Miami. So, okay, und dann bin ich geblieben und dann habe ich gearbeitet in diesem Gym, aber ich habe nicht genug Geld gemacht, um selbstständig zu sein. Das heißt, ich musste trotzdem noch im Keller von dem Typen da leben. Und die haben mir dann einen Kampf angeboten und die wollten mich auch managen. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich meinen Trainer gesagt, Herr, die wollen mich jetzt auch managen. Boxen wir im Oktober. Ich habe gesagt, Chicago ist für mich jetzt gerade einfacher als Miami, weil ich habe jetzt nichts mehr in Miami. In Chicago habe ich wenigstens ein Bett und einen halben Job. Und dann wollte er nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gescheißen. Und dann bin ich einfach in Chicago geblieben. Und so bin ich dann in Chicago geblieben. Und dann habe ich dort gearbeitet. Und Chicago hat wieder was Neues. War wieder komplett anders. Chicago wäre wieder mehr wie Europa. Chicago hat ein Haufen Polen, ein Haufen Russen, ein Haufen also Ukrainer. Das heißt, du bist viel mehr mit Europäern unterwegs. Es ist viel, viel gelassener. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Dann bin ich nach New York, weil sie eben wieder hierher ziehen wollte. Und dann bin ich gesagt, ja, ich ziehe auch nach New York.
Klingt auch gut. Warum nicht? New York ist
immer. New York? Ich meine, wer würde nicht in New York sein? Wer würde nicht gerne in New York leben? Und dann so geht, bin ich nach New York gekommen.
Du hast dir selbst so viel aufgebaut, so viel gemacht und wie schaut es denn jetzt aus bei dir in der Zukunft? Was sind so deine Ziele noch?
Ich bin einer der größten Gründe, aus denen ich nach New York gezogen bin, außer meine Frau, was ich hier schaffen wollte, ist wieder zu kämpfen. Chicago ist im Boxen, ist nicht so gut. Es gibt einfach nicht genug Leute, die davon leben. Es gibt nicht so viele Trainings. Es ist schwer, Trainingsmöglichkeiten zu bekommen und alles. Und ich bin am Ende des Tages, bin ich ja jetzt auch schon 28 oder war damals 27. Ich habe keine Zeit mehr einfach zu boxen, weil es mir Spaß macht. Ich muss arbeiten, ich muss ein Geld verdienen, ich muss Geld sparen. Und von daher habe ich mir gedacht, es wird besser in New York sein. Und dann kam Covid. Und dann konnte ich eben, 2020 wurde nichts. Spät 2020 wieder angefangen zu trainieren, aber in New York dürfen wir noch immer nicht sparen. In New York dürfen wir noch immer nicht kämpfen. In New York, damit ich jetzt kämpfen kann, muss ich, wenn ich in den Staaten einen Kampf haben will, muss ich $5,000 zahlen, damit ich auf eine Veranstaltung komme, weil es keine Tickets gibt und alles. Es ist einfach schwer im Moment einen Kampf zu bekommen. Und von daher es ist schwer in dem Sinne zu sagen, okay, ich boxe jetzt wieder, weil es einfach, die Box, wenn du ins Gym gehst, sind die Boxer auch nicht im Gym. Es gibt sehr wenige Boxer im Gym, weil es eben, ich meine, Boxer verdienen ja kein Geld, die meisten. Die Besten, die kriegen eben, wenn die Manager haben, die kriegen ihr Geld monatlich. Aber die meisten, das ist nicht die Situation von den meisten, die meisten Boxer hackeln jetzt gerade was, weil sie nicht boxen können. Gell? Von daher gehst du ins Studio und es ist leer, die Energie ist weg. Und ich bin einfach schon so lang weg von dem, man ist einfach mental in einem anderen Zustand. Wenn du jetzt in dem Umfeld bist, wo alles einfach Tiere sind, die einfach nur denken, sich zu trashen und nur denken, nächsten Kampf und Boxen und Weltmeister und was weiß ich, dann bist du automatisch in dem Mindset. Dann ist es einfach, um 5 in der Früh aufzustehen und laufen zu gehen. Dann ist es einfach, ins Gym zu gehen und jeden Tag einfach 2-3 Stunden zu trainieren. Aber wenn ich habe das im Moment nicht, dann ist die Motivation nicht wirklich so da. Ich habe irgendwie ein bisschen so gedacht, vielleicht mache ich MMA ein bisschen. Ich habe angefangen, vor einem Monat oder sowas habe ich angefangen mit Jiu-Jitsu, denke, vielleicht mache ich in ein paar Jahren einen Kampf, vielleicht mache ich da. Ich meine, Karriere jetzt vielleicht nicht, aber ich liebe es zu kämpfen. Und denke, vielleicht probiere ich etwas anderes. Ansonsten im Moment trainiere ich meine Leute und schaue, dass es.
Arbeitest du nebenbei als Boxtrainer oder wie?
Ja, ich trainiere also Box und also Kondition- und Krafttrainer. das mache ich. Und das gibt mir halt die Zeit, selber zu trainieren. Aber ja, im Moment bin ich eher, also selber zu kämpfen im Moment ist ja schwer in meiner Situation. Es ist wirklich schwer. Und es klingt auch komisch, aber für jemanden, der nie da, also in meinem Fall ist halt wirklich so. Ich hab im Moment, wenn ich mir denke, wenn ich ins Gym gehe, ich kriege einfach nicht dieses. Ich habe den Biss nicht, weil es einfach, ich habe die Energie um mich herum passt nicht. Und dann denke ich mir, anstatt $5.000 für einen Kampf zu zahlen, ich meine, der Kampf bringt vielleicht auch nichts. Und das ist ja nicht nur der Kampf. Ich könnte auch um 1.000 in Mexiko zahlen, aber ich muss trotzdem ein Ticket nach Mexiko, Ticket zurück, essen, trinken, alles, Trainer bezahlen. Ich meine, das ist für mich eine riesengroße Ausgabe dann am Ende des Tages. Und vielleicht wird nichts draus. Und das ist genauso wie vorher. Es ist, du entscheidest, ob du das machst, ob es dir wert ist oder nicht, gell? Und im Moment ist es mir einfach, im Moment, so wie die Sachen jetzt gerade sind, ist mir das nicht wert. Wie gesagt, da ich fange an mit Jiu-Jitsu, vielleicht mache ich einen MMA-Kampf nächstes Jahr. Ich weiß ja auch nicht. Ich meine, ja, warum nicht? Ich meine, das ist eh das Gleiche in Wirklichkeit.
Trotzdem die Frage, wie kannst du jetzt gerade leben? Wie kommst du über die Runden?
Ich habe meine Leute im Park, ich habe über den Winter auch einfach im Park trainiert. Ich habe einfach Leute, ich hab einfach das Glück gehabt, dass ich eine Kundin getroffen habe, dass ich ein Mädel getroffen hat, die angefangen mit mir zu arbeiten. Ihre Freundin wollte dann mit mir arbeiten und dann jemand anders. Und dann auf einmal hatte ich genug Kunden, genug Arbeit, damit es sich gut ausgeht. Und ja, und dann ging's.
Du hast davor erwähnt, du hast mit einer gebrochenen Rippe einmal geboxt und jetzt erinnere ich mich gerade zurück. Du hast 2015, wie du deinen Staatsmeistertitel geholt hast, mit einem gebrochenen Rückenwirbel geboxt. Wie kann man da bitte noch boxen? Sind das nicht arge Schmerzen?
Oh ja, Tagesschmerz.
Okay.
Ich bin aufgewacht irgendwann mal im Juli. Ich habe Krafttraining-Einheit gemacht und am nächsten Tag wache ich auf und ich habe diesen Augenschmerzen im unteren Rücken gehabt und denke ich mir, Scheiße, machen. Okay, das Rücken ist nicht steif vom Training. Ich habe damals Kettlebell Swings gemacht, was weiß ich. Und dann 2, 3 Tage mache ich nichts und dann geht der Schmerz irgendwie nicht. Ich meine, er ist besser, aber nicht wirklich. Und dann denke ich mir, okay, scheiß drauf, Rückenschmerzen, mach einfach was. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich weiter trainiert und bin nach Amerika gekommen. Das war schon so, es war so nah an meine Amerika-Reise, dass ich einfach nicht, ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Ich habe so viele Verletzungen gehabt, als ich die Staatsmeisterschaft bekommen habe. Ich habe schlechte Schulter, schlechten Rücken gehabt. Ich habe bei jedem, damit ich boxen konnte, beim Aufwärmen, also beim Laufen zum Beispiel, ich habe so Schmerzen gehabt, bis es warm wurde. Es war so, ich meine, es war nicht unerträglich, weil ich es natürlich doch gemacht habe, aber es waren schwere Schmerzen, bis es dann ging, als es warm war, dann war es besser. Und dann habe ich gedacht, okay, und dann kam eben die E-Mail vom Nader, als ich in Miami war und sagte, ja, Ruben, Staatsmeister, dann bin ich zurückgekommen. Und da gab es eben so eine kleine Veranstaltung zwischen Bounce und Berlin, Union Berlin oder was weiß ich. Das war mein erster Kampf zurück aus Amerika. Dann habe ich den Typen ausgenockt und dann hat der Nader gesagt, super, ja, Box-Staatsmeisterschaften. Da habe ich gesagt, okay, Box-Staatsmeisterschaften. Danach ging ich zum Arzt, nach den Staatsmeistern ging ich zum Arzt und dann habe ich eben erfahren, dass ich eine gebrochene Wirbel habe und dass ich ich weiß nicht, wie es auf Deutsch sagt, aber auf Englisch so eine herniated disc. Das heißt, ich habe jetzt eine chronische Entzündung quasi in meinem unteren Rücken. Und manchmal wird es einfach wehtun und manchmal nicht. Und das habe ich jetzt. Was?
Machst du da etwas dagegen?
Nein, also ich habe einen Arzt, ich habe viele Ärzte darüber gesehen. Und der letzte, den ich gesehen habe, der hat gesagt, schau, du hast das. Es gibt nichts, das du machen kannst, das du selber machen kannst, um die Verletzung jetzt schlechter zu machen. Aber es gibt nichts, was du machen kannst, damit es weggeht. Das heißt, manchmal wirst du einfach aufstehen, an manchen Tagen wird es ein bisschen wehtun, an manchen Tagen wird es gar nicht wehtun, an manchen Tagen wird es echt wehtun, an manchen Tagen wirst du vielleicht nicht gehen können. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ich nicht gehen kann. Aber es ist halt schon, ich meine, manchmal tut's weh.
Wie hast du dir das gebrochen überhaupt?
Keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht. Jeder Arzt, bist du irgendwo von einem zweiten Stockwerk gefallen, hast irgendwas passiert? Nein, ich habe einfach Krafttraining gemacht und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und es ist einfach wehgetan. Und die so, haben alle geschaut und das ist komisch, das passiert normalerweise nicht. So, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich bin nirgendwo hingefallen. Ich meine, mich hat niemand jetzt mit einem Baseballschläger was am Rücken kaut, mir ist nie was passiert, keine Ahnung, aber es war einfach da. Und dann, ja, dann habe ich Pause gemacht und dann habe ich wieder angefangen zu trainieren, Anfang 2016 und seitdem, manchmal tut es weh, manchmal nicht.
Unsere Podcast-Folge, die kommt ja erst in ein paar Tagen raus, aber heute, wo wir das aufnehmen, ist der 16.06. und der Tag, an dem eines deiner großen Vorbilder Geburtstag hat. Er wird 70.
70? Ein von meinen Vorbildern, der heute 70 wird?
Ja.
Duran?
Roberto Duran. Ist das immer nur ein Vorbild von dir?
Ich bin in Panama aufgewachsen. Alle lieben ihn in Panama. Natürlich, das ist ein Nationalheld. Ich denke, warum ist er mein Vorbild? Er ist einfach... Heutzutage finde ich, dass diese ganzen Spitzenathleten, jeder, es geht immer darum, wenn du jetzt auch Boxern hörst, es geht einfach nur, wenn sie reden, wirst du gegen diesen Typen boxen? Ja, wenn es Geld passt, bla bla bla. Und es geht einfach nur um zeigen, wie viel sie verdienen. Es geht einfach nur um einfach deppert herumreden. Und dieses ganze, die ganze Kultur von einfach, es ist so oberflächlich. Und die haben, es gibt so eine, wir leben in einer Zeit gerade, wo so viel los ist. Es ist wirklich einfach, es ist so viel Scheiße auf der Welt gerade. Und da gibt es diese Leute, die so eine Macht haben über die Menschen. Nicht Macht im Sinne von, sie können Menschen kontrollieren, indem sie jetzt kontrollieren, aber sie haben einfach, die Leute sind Vorbilder von so vielen Menschen. Und anstatt dass sie jetzt irgendwie das verwenden, um was Gutes zu machen, anstatt dass sie jetzt das verwenden, um Ruhe zu bringen, um Leute zusammenzubringen, machen sie es einfach nur schlimmer. Die nehmen nur eine Seite und machen genau den gleichen Blödsinn, den jeder andere macht. Und es wird einfach alles nur, es ist einfach, wenn du auf Instagram gehst und auf Comments siehst, von alles einfach nur Streitereien zwischen Leuten, die nicht gleich denken. Und jeder Unterschied in einem Sichtpunkt ist, auf einmal mag ich dich nicht, weil du nicht die gleiche Idee als ich hast. Und Duran, Muhammad Ali, Sugar, das sind alles Leute, das sind eine andere Zeit. Die haben einfach, wenn du denkst, was für ein... Ich meine, wenn du Videos siehst, wie Ali gelebt hat, was Ali gesagt hat, was Ali, den Message, den Ali versucht hat, der Welt zu geben, weißt du? Wenn du siehst, wie Duran gelebt hat, wie er noch immer einfach... So, ich meine, meine Schwester hat mir mal um 2 in der Früh ein Foto geschickt, wo sie, eine Schwester, eine Freundin von ihr und Duran einfach zusammen waren und Duran war einfach betrunken, die waren alle betrunken und ich meine, der hat dem sein Restaurant ist, was weiß ich, 2 Blocks von wo meine Mutter lebt in Panama und das ist einfach der Typ ist einfach, hilft immer und das war immer sein Problem, das haben immer alle über ihn gesagt, der gibt allen Geld und will, dass jedem um ihn herum gut geht und einfach so, es ist einfach so positiv und so, aber so positiv und auch so ein Viech, ja. Verstehst? Weil es ist nicht nur, der hat nicht geboxt wie jetzt Mayweather boxt, wo es einfach nicht getroffen werden viel und es einfach, und wo es darum geht, nein, das war ein Typ, der einfach, ich meine, man fühlt so einen Knoten im Hals gehabt, bevor er irgendwie kam, der wollte einfach, der wollte jeden den Kopf abreißen und sobald es aus war, ich meine, das war dann der beste Typ. Genauso wie Ali, ich meine, super Typ einfach. Leute, die einfach unglaublich sind. Und wo ich mir denke, warum sind Stars heutzutage, warum wollen sie nicht so ein Message rüberbringen? Warum, es geht, das ist heutzutage einfach egal und das ist schade. Weil vor allem jetzt brauchen wir sowas. Wir brauchen Leute, die einen großen Einfluss auf die Menschheit haben, um zu sagen, Herst, es ist okay, leb dein Leben, schau nicht auf den. Ich meine, Wir haben es alle viel besser. Ich meine, du lebst in Österreich, ich lebe in Amerika. Wo wir leben, es gibt keinen Grund dafür, nicht machen zu können, ich meine, nicht gut leben zu können. Es gibt keinen Grund in Österreich, keinen Job zu haben. Es gibt keinen Grund in Amerika, kein Geld zu machen, keinen Job zu haben, nicht irgendwas zu machen. Es geht uns wirklich gut. Auch den Leuten, die bei uns in Armut sind. Es ist nicht echte Armut. Ich habe echte Armut gesehen. Wenn du nach Südamerika gehst, wenn du nach Asien gehst, wenn du nach Afrika gehst, das ist echte Armut. Und das Ironische an der ganzen Sache ist, diese ganzen, so viel, das ist ein riesengroßer Prozentsatz, also alle diese Leute, die von diesen armen Ländern kommen, die hierher kamen und die was geschafft haben, das sind alles Leute, die so denken. Die einzigen Leute, die denken, dass die ihnen alles gegeben werden müssen, dass einfach, dass sie so schlecht haben, sind alles zu faul, um was zu machen. Das ist die Wahrheit. Und anstatt dass diese Leute kommen und sagen, naja, machen wir was, oder dass die ein Stück von ihrem eigenen... Floyd Mayweather ist Milliardär. Er ist nicht Millionär, nicht Mut, er ist Milliardär. Gell? Anstatt dass er jetzt 4, 5 Bugattis kauft, was natürlich kann er machen, ist sein Geld. Und sich dann vielleicht zu beschweren über Rassismus oder über wie Schwarze hier keine Chancen haben. Und das ist, warum? Anstatt 5 Bugattis zu kaufen, kannst du damit 20 Kinder vom Kindergarten bis zur Universität finanzieren. Und super Jobs bekommen. Super, also später als Anwalt oder Ärzte, was weiß ich. Ich meine, wenn du das hast, wenn du diese, und du hast das, du kannst, jeder von diesen Menschen, glaubst du nicht, Kanye West könnte jetzt auf einmal ihren Haufen Leute anrufen und sagen, ja, machen wir was, dass Leute, damit Leute, also Schwarze und Latinos und Asien, also alle Menschen in Armut in generell, damit wir ihnen einfach eine bessere Chance verschaffen können. Wenn einer von denen das machen würde, würden es gleich 10 machen.
Und ja, ich glaube, die Frau von, wie heißt sie jetzt nochmal? Er heißt Jeff Bezos und die Frau, die McKenzie, genau. Die gibt ja alles aus.
Die hat, genau, und das ist, ich habe auch gesehen, die ist, glaube ich, sie ist, glaube ich, 50 Milliarden wert und sie hat, glaube ich, bis jetzt 8 Milliarden an Armut gegeben, und Bezos, glaube ich, 5 Millionen oder sowas von seinen, was weiß ich, wie vielen Milliarden. Und es geht ja nicht mal nur um Geld. Es geht einfach nur darum, dass du deinen Einfluss verwendest, damit es den Leuten besser geht. Du hast diese Möglichkeit. Du kannst den Leuten, weil diese Leute, du bist ein Vorbild, gell? Das heißt, einfach nur um einfach einen positiven Message der Welt zu geben, quasi. Ich finde, das ist so leicht. Es ist so einfach, das zu machen. Und das ist heutzutage einfach überhaupt nicht, das ist den Leuten egal. Und deswegen bin ich viel, ich meine, ich weiß nicht, ich denke einfach, ich finde es traurig. Das macht mich irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, oh, es ist zart. Und das ist, man schaut auf Instagram und Idiot, ich meine, so, alles ist so radikal, alles ist so politisch und was weiß ich. Ich meine, denk dir mal vor, Covid ist eine Krankheit. Ja. Wie kann eine Krankheit auf einmal politisiert werden? Ich meine, wie leben wir in einer Welt, wo eine Krankheit, wo Millionen Menschen sterben, politisiert wird? Das ist so komisch für mich. Und das ist so, und die Leute, es ist wirklich, ich meine...
Ja, das mit dem Virus, das ist sowieso ein Wahnsinn. Aber ich habe überhaupt das Gefühl, dass alles in den letzten Jahren so oberflächlich geworden ist. Also ich kenne Leute, die geben sich nach außen super toll und mega schön und keine Ahnung was. Aber wenn du ein bisschen näher reinschaust, Szene Inneres, ist wirklich...
Genau.
Es ist so grausig teilweise, wie Menschen sich darstellen. Also ich komme damit nicht wirklich klar.
Ja, es ist... Ich habe letztens... Kennst du Russell Brand? Weißt du, wer Russell Brand ist, der Schauspieler? Hast du schon mal seinen YouTube-Kanal gesehen? Ja. Der hat einen echt guten... Sein YouTube-Kanal ist echt gut. Und der war ja in Wirklichkeit... Ich meine, das ist nicht der Typ, der jetzt rechts ist. Das ist der Typ, ich meine... Der war in England als ziemlich links, also bezeichnet, und der redete letztes Mal über, der redet über eben diese ganzen, über Situationen, politische Situationen, wie, und sein ganzes Message ist quasi, alle, sie werden von überall angelogen. Und er hat letztens über diese so Gestures geredet, wie zum Beispiel vor den Fußballmatchen, ich weiß nicht, ob du siehst, die nehmen, die gehen in die Knie und wegen dem Black Lives Matter Ding und alles, was weiß ich. Und er sagt, das ist so ein Blödsinn, weil es den Leuten, das ist nichts. Alles, was das zeigt, ist, dass diese Leute wissen, dass es ein Problem gibt. Und das ist sowas, wo sie können sagen, ach, sie sind gegen Rassismus und das ist schlimm. Aber in Wirklichkeit, wenn sie wirklich, um diese Probleme wirklich zu lösen, müssten diese Firmen in ihr Kapital greifen. Das können sie, das wollen sie natürlich nicht. Das heißt, was ist das nächstbeste, was sie machen können? Sie können so tun, als ob sie interessiert, indem sie eben auf die Knie gehen, indem sie eben auf Instagram sagen, ah, Black Lives Matter oder Pride oder was weiß ich, die Message ist, was weiß ich, der Grund ist. Aber es, wie du sagst, ist einfach alles oberflächlich. Es ist, niemand interessiert wirklich, ich meine, es geht einfach nur um mehr und mehr und mehr und mehr. Und das ist nicht nur hier, das ist in Europa genauso, das ist in Asien genauso.
Deshalb sagt man ja auch sehr oft, ja, die Reichen werden ein bisschen reicher und die Ärmeren ein bisschen ärmer.
Aber das ist aber nicht nur von Geld. Weil wenn es direkt um Geld geht, ist meiner Meinung nach, wenn du in der ersten Welt lebst, wenn du in Europa lebst oder wenn du in den USA lebst oder, weißt du, oder irgendwo in einem entwickelten Land in Asien, dann hast du die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Weil ich meine, ich habe ja, wie gesagt, ich habe einen Job in einem Souvenirladen auf der Kärntnerstraße. Das war mein Job. Ich habe Geld gespart und dann bin ich hergekommen und habe geschaut, wie ich es schaffe. Und ich meine, ich habe sicher ich durfte in den Keller von meinen Typen schlafen. Ich bin nicht hergekommen, war auf der Straße. Ja? Aber ich habe es mir erschaffen und ich habe einfach die Entscheidung getroffen, dass mir nicht schlecht wird, dass ich einfach nicht arm sein werde. Und ich bin nicht arm. Die Entscheidung trifft man selber. Ich rede mehr von Moral, von
Werte.
Von Werte, genau. Mir geht es einfach nur um die Werte, die im Moment priorisiert werden von den Leuten. Und das geht von Sportlern bis Politiker bis, ich meine, ja, die meisten, ich meine, viele Menschen.
Apropos Oberflächlichkeit, wir haben ja auch ein Monatsthema, das sich eigentlich mit dem Ganzen beschäftigt. Also ich weiß nicht genau, ob du es mitbekommen hast, aber das Thema ist Schönheit, Frisuren und Kampfsport. Und letzte Woche haben wir den Leo Unok zu Gast gehabt und ich habe ihn halt gefragt, ob er schon einmal Modelangebote bekommen hat oder gemodelt hat. Und dann hat er gesagt, na, eigentlich hat er keine Angebote bekommen, aber er würde es auch nicht wirklich machen. Wie schaut es denn da bei dir aus?
Ich habe ihn Peru habe ich ein bisschen gemodelt. Das war in Peru ist recht einfach, wenn man anders ausschaut als jeder andere. Und von daher, ich meine, dort hat es angefangen, ein bisschen hier und da. Und dann in Österreich ein bisschen habe ich auch ein, zwei Mal gemodelt. Und es ging bei mir einfach nur, als ich in Peru angefangen habe damit, habe ich ein bisschen Geld damit gemacht. Und als ich nach Österreich kam, dachte ich mir, ah, vielleicht kann ich einfach ein bisschen Geld damit machen hier und da. Aber es war nie wirklich was. Mir hat es nie gefallen. Ich habe nie Spaß damit gehabt. Ich finde das irgendwie. Ich fühle mich da nicht wohl. Ja, ich fühle mich nicht. Ich fühle mich da nicht wohl, aber es ist gutes Geld. Als es passierte, war es gutes Geld. Und dann. Ja. Also in Amerika habe ich nichts gemacht.
War das mehr so für Kleidung?
Eigentlich in Österreich habe ich es für Brillen gemacht. Was ist es? Da gibt es eine Firma in Österreich, die ein Brillengeschäft. Ich habe nicht drin. So ein Optiker. Für den habe ich mal was. Ich glaube, es fiel mal eine Marke. Es war nicht eine Marke, es war einfach ein Geschäft. Egal, ja. Aber für so ein Brillengeschäft habe ich ein Foto mal gemacht.
Haben sie dir die Brillen deshalb aufgesetzt, weil du blaues Auge gehabt hast?
Nein, es waren Lesebrillen.
Ah, okay.
Ja, ja. Lustigerweise, ich trage keine Brillen, aber alles, was ich je gemodelt habe, waren Brillen.
Wirklich? Und hast du denen gesagt, dass du eigentlich Boxer bist?
Nein, ich habe es denen. Ich meine, als ich es in Österreich gemacht habe, das war 2015, ich habe in Österreich wahrscheinlich ein blaues Auge bekommen. im Boxen. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich in Österreich je ein blaues Auge hatte, war nach meinem allerersten Sparring jemals. Ich hab gespart eine Woche oder sowas vor meinem ersten Amateurkampf. Das war mein erstes hartes Sparring und haben sie mich am Boden geschickt mit einer rechten. Und da habe ich am nächsten Tag ein blaues Auge gehabt. Aber hier habe ich dann schon öfters ein blaues Auge gehabt.
Ja, das glaube ich, wenn da bessere Konkurrenz ist und mehr.
Eigentlich, ironischerweise, die blauen Augen und die Verletzungen kamen nie gegen die bessere Konkurrenz. Die gute Konkurrenz, da war mein Gesicht immer normal. Ich habe immer Probleme gehabt, als die Konkurrenz schlecht war und ich nicht wirklich konzentriert war. Da habe ich die Nasenbruch und was weiß ich und blaue Augen, aber normalerweise die einzige Verletzung, die ich je gehabt habe, die in einem harten Sparring war, war eben meine Rippe. Aber ja, ich habe darüber nachgedacht, dass mit der ganzen Schönheit, ist lustig, ich glaube nicht, dass es im Boxen so ist wie jetzt im Fußball, aber ich glaube, es ist im Boxen, wo man es jetzt sieht, ist beim Gewand, finde ich. Ich meine, ich persönlich bin altmodisch in dem Sinne, es ist mir in Wirklichkeit wurscht, wo ich meine, Frisur machen vorm Kampf ist ein Kampf. Ich meine, Frisur schaut scheiße aus. Ich weiß nicht, da gab es ein Mädel im November, die hat geboxt, die hat so einen Wig angehabt. Eine Perücke vor der letzten Runde ist die Perücke irgendwie. Und sie sagte zum Trainer, ja, meine Perücke. Und er so, scheiß auf die Perücke. Hat die Perücke runtergeben, raus zur letzten Runde. Ich meine, es ist ein Kampf. Es ist nicht Fußball, aber man merkt es irgendwie jetzt, die ganzen Boxer, die kommen jetzt mit dem ganzen Designer-Gewand raus. Das habe ich letztens zum ersten Mal, glaube ich, vor 2 Jahren gesehen, wo, ich meine, da kam jemand raus mit Gucci und dann auf einmal sehe ich das immer mehr. Ich meine, Designer-Kampf, also Kampfgewand und ich meine, Canelo ist ja auch mit Dolce & Gabbana jetzt. Und ich glaube eigentlich, dass das nur passiert ist, weil der immer bei so Pressekonferenzen und als er jetzt in der Bubble war wegen Covid und ist der immer, als er in die Matchroom-Bubbles war, hat er immer so fast wie Dolce & Gabbana Pyjamas angehabt. Das waren so breite Hemden, also Hosen, einfach wirklich bequemes Gewand. Und Eddie Hearn hatte ihm gesagt, ah, leibendes Pyjama. Und Canelo hat zu ihm gesagt, ah, beim nächsten Kampf, ich kaufe dir einen, wenn ich den Kampf jetzt gewinne oder sowas. Und ich glaube, und dann danach am nächsten Kampf kommt er raus, gesponsert von Dolce & Gabbana. Und ich glaube, ja, Designer haben gesehen, dass jetzt wo Boxen einfach so viel größer ist, ich meine, in den USA ist Boxen ja nicht nur, ist nicht nur das Campen, sondern es gibt diese ganzen Boxstudios hier, wo Leute zahlen 30, 40, 50 Dollar pro Einheit. Nicht mit einem Personaltrainer, sondern eine Gruppeneinheit. Und die zahlen 30 Dollar eine Gruppeneinheit, wo die halbe Zeit geboxt wird, die halbe Zeit wird Krafttraining gemacht, laute Musik, wo die Trainer in Wirklichkeit ist mehr wie ein DJ als ein Boxtrainer und deswegen ist es ist fast schon wie ein Statusding hier und deswegen sieht man, ich meine, das ist Jake Paul, Logan Paul kommen in den Sport und es ist einfach dieses, ich meine, es ist einfach explodiert in den letzten paar Jahren und ich glaube, ich meine, man sieht es, ja, bei uns im Gym gab es schon, es gibt schon wie jemand, der mit rosa Haaren kommt und so Sachen, also vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis Boxer anfangen, sich wie Fußballer zu frisieren. Und ich hoffe, das passiert nicht. Ich will nicht, dass Boxer Fußballer als Vorbild nehmen.
Solange die Frauen auch gleich viel verdienen wie die Männer, ist mir das egal.
Ja, im Fußball oder im Boxen?
Ja, in beiden natürlich.
Ich meine, ich glaube nicht, dass es, ich meine, wenn du es so siehst, wenn man so sieht, Frauen und Männer, ist das schon ein großer Unterschied im Generellen. Aber es ist nicht so, als ob, ich meine, die Frauen, es geht langsam rauf und es wird raufgehen, desto mehr Leute sich dafür interessieren. Und das wird, ich meine, weil im MMA, die Frauen, die verdienen alle einen Haufen Geld. Ich meine, Amanda Nunes, die ist sicher 10, 15 Millionen wert. Warum? Weil diese Kämpfe, Leute wollen sie sehen. Die haben, ich meine, Ronda Rousey hat Pay-Per-Views selber, war oben an den Pay-Per-Views und hat Millionen verdient. Man muss es einfach, es ist wie gesagt, wie ich da vorhin gesagt habe, es muss jemand kommen, der sagt, ich werde dich Weltmeister machen und ich werde dich zu einem Superstar machen. Und das hat Eddie Hearn mit Katie Taylor gemacht, aber mit Clarissa Shields machen sie das hier nicht. Und das ist Clarissa Shields, es ist nicht ihre Schuld, dass sie es nicht machen, aber es ist ihre Schuld, dass sie es nicht erkennt und den Eddie Hearn anruft und sagt, Herr Eddie, können wir was machen? Kannst du mich irgendwie Box 2-3 machen, dann nimmst du mich unter Vertrag? Ich garantiere, Eddie Hearn wird nie, es wird kein Promoter wird Nein zu Clarissa Shields sagen. Das ist, ich meine, aufwärts von Weltergewicht, das ist die beste Boxerin, die es je gab. Und von daher, ich meine, es ist ihre Entscheidung, sie muss das machen. Weil am Ende des Tages, ansonsten wird sie sich nur beschweren. Und beschweren bringt nichts. Du kannst dich entweder beschweren oder du kannst dich in die Situation bringen. Oder so alles, was du möglicherweise machen kannst, um dich in die Situation zu bringen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben, gell? Alle, in allem. Du kannst dich beschweren oder du kannst es machen. Und es klingt, manche Leute sehen das, wenn sie das hören, ja, aber du kannst das nicht so sagen. Na doch, weil das ist die Wahrheit. Das ist der einzige, egal was meine Position bin, egal ob ich Millionär geboren wurde oder ich arm geboren wurde, es ist trotzdem die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, es hängt von dir ab. Du kannst, ich meine, egal was die Ausreden sind, was deine Situation ist, wenn du dich in einer Situation befindest, in der du nicht sein willst und niemand gibt dir die Hand, dann musst du schauen, wo du die Hand holst. Irgendwer wird ja sagen. Ich meine, es ist wie ein Job suchen. Job suchen ist auch nicht einfach. Es sagt nicht der Erste, ja, okay, 3.000 Euro netto im Monat, super, ja, komm. Nein, es ist nicht so. Ich meine, du fangst unten an, gehst drauf und wenn du dich wohlfühlst und du okay bist mit dem, was du hast, dann ist okay. Wenn du mehr willst, musst du dir mehr holen.
Naja, jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich, oder?
Es ist, du kannst nur das Beste von dir geben und du kannst einfach nur schauen, okay, wie kann ich mich in die Situation, wie kann ich dorthin kommen, wo ich sein will? Und alles andere ist egal. Alles andere am Ende des Tages, egal wie gut die Ausrede ist, egal wie, ich meine, ich kann sagen, ja, ich habe meinen letzten Boxkampf verloren am Punkt und ich habe mir die Rippe gebrochen und ja, ist und die Leute sagen, ja, boah, wie hast du mit der gebrochenen Rippe oder mit dem gebrochenen Rücken? Es hat mich nie jemand gefragt über meinen gebrochenen Rücken, bis du gefragt hast. Okay. Es hat mich nie jemand gefragt über meine Rippe. Es interessiert niemanden. Es ist scheißegal. Das Einzige, was interessiert ist, bist du Weltmeister oder bist du nicht Weltmeister? Hast du es geschafft oder hast du es nicht geschafft? Du kannst, ich meine, wir können uns alle, ja, das ist das Einzige, was wichtig ist. Das einzige Wichtige. Alles andere, Ausreden. Ist so. Ich meine, wenn du es nicht so siehst, die Leute, die man begeistern muss, die Leute, die wirklich schon oben sind, die werden es als Ausrede sehen, weil die es geschafft haben. Verstehst du, wenn Katie Taylor gefragt wird, glaubst du, du bekommst nicht genug Geld? Sie wird nicht sagen, ah nein, ich will so viel verdienen wie die Männer. Sie sagt, hast du Katie Taylor nie reden gehört. Katie Taylor redet nur mit Eddie Hearn, wie sie das Boxen weiterentwickelt haben, das Frauenboxen. Der einzige Mensch, den ich bis jetzt gehört habe, die einzige Boxerin, von der ich das gehört habe, ist Clarissa Shields. Weil sie verdient bei Weitem nicht so viel, wie Katie Taylor verdient. Das heißt, es hängt von ihr ab.
Du, eine Frage noch zu Fußball. Du hast ja damals, wie du bei der Admira trainiert hast, fast zeitgleich ein bisschen mit dem Marcel Sabitzer trainieren können, oder?
Ich habe in 2008 kurz mal, habe ich dort vorgespielt. Als ich 16 war, haben sie mich wieder eingeladen für nächstes Jahr. Und dann war ich, als ich 17 war, war ich ein Idiot und war verliebt und habe gesagt, nein, ich gehe nicht und bla bla bla. Und dann bin ich am nächsten Jahr wieder gegangen und da war der Sabitzer schon da. Da war er 16 und ich war 18. Und damals hat er, glaube ich, da hat er gerade sein erstes Tor für die erste Mannschaft von Admira geschossen. Und da habe ich mit denen ein paar Mal trainiert. Ja.
Verfolgst du das auch ein bisschen, die österreichische Nationalmannschaft jetzt bei der EM?
Ja, ich schaue mir die Spiele an. Ich meine, ich jetzt bei der EM, zum Glück habe ich eben Zeit, um die Uhrzeiten bin ich immer frei, also habe ich die Zeit, um die Spiele zu schauen und vielleicht kommt Österreich ins Viertelfinale oder Halbfinale.
Na, das hoffen wir mal, dass sie ganz, ganz weit kommen, die Österreicher, und vielleicht sogar ins Halbfinale. Wer weiß. Und bevor wir uns jetzt gleich die nächsten Spiele am Abend anschauen, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Danke, Ruben, für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mich gefreut, viel Spaß gemacht und hoffentlich machen wir noch mal.
Ruben hat mir noch verraten, dass seine EM-Favoriten England und Frankreich sind. Das sind sie eigentlich bei mir auch. Darf ich vielleicht gar nicht so laut sagen. Aber schauen wir mal, wer dann wirklich gewinnt. Falls ihr zwischendrin euch gewundert habt, warum ab und zu die Stimme von mir ein bisschen hallt, das liegt daran, dass ich eigentlich ziemlich viel nachaufnehmen habe müssen, weil ich Idiot vergessen habe, das Kabel auch an mein Mikro ranzumachen, und ich habe einfach über 2 Stunden Interview ohne Kabel aufgenommen und es war am Ende eigentlich nur Rauschen zu hören. Deshalb habe ich mehr oder weniger die Zoom-Datei verwendet und die war halt nicht immer so doll. Aber ich frage mich jetzt schon langsam schon, welchen Fehler es eigentlich noch gibt bei der Technik, den ich noch nicht gemacht habe. Ich glaube, schon langsam haben wir alle Fehler durch. Aber egal, aus Fehlern lernt man, und danke euch trotzdem fürs Zuhören, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, es wird nicht allzu heiß. Ansonsten raus ins Schwimmbad, ein bisschen Fußball schauen am Abend irgendwo draußen, und ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit und bleibt unschlagbar ehrlich.